zwischen Hamburg und Haiti.
Wenn man in ferne Länder reist, will man nicht nur Land und Leute kennenlernen, sondern das Fremde auch riechen, fühlen und vor allem schmecken. Kulinarische Genüsse gehören nämlich zu den intensivsten Erinnerungen. Und genau darum geht es heute in unserem Magazin zwischen Hamburg und Haiti. Zum Beispiel probieren wir peruanische Seeigel mit Meeresparmesan. Wir fahren die Käsestraße in Mecklenburg-Vorpommern ab und begeben uns in den brasilianischen Regenwald, wo die begehrten Açaí-Beeren geerntet und verspeist werden. Im Studio begrüßt sie Claudia Sarre. Pisco und Ceviche kennt inzwischen jeder. Aber Coca-Brot mit Huacatay-Kraut und Shampoo aus Bergmais? Perus kulinarischer Kosmos ist nahezu unerschöpflich. Die Zutaten dazu wachsen auf den Gipfeln der Anden, im Amazonas-Regenwald und an den rauen Pazifikküsten. Die Restaurants in der peruanischen Hauptstadt Lima sind neben dem Machu Picchu Höhepunkt jeder Peru-Reise. Spitzenköche werden dort wie Popstars gefeiert.
Die Magie dieser Stadt liegt in ihrer Vielseitigkeit. Wir alle hier in Lima tragen einen Mix aus verschiedenen Kulturen in uns. Und so ist unsere Küche. Also ein Tipp, wenn du in Lima bist, gib dich dem Essen hin.
Wenn er das sagt, Gaston Acurio, mehrfach unter die besten Köche der Welt gewählt, Vorkämpfer für Biofood und Nachhaltigkeit, raffinierter Geschäftsmann und kulinarischer Botschafter seines Landes Peru. Aber er ist längst nicht mehr der Einzige. Die lokulische Reise durch Lima beginnt 5 Meter unter dem Meeresspiegel.
Unser erstes Ökosystem, Felsenspinnen. Das hier sind Schlüsselschnecken auf Krabbenkrokant mit Zitrusschaum und eingelegtem Beerentang. Guten Appetit! Isst das am besten mit der Hand.
Die Empfehlung des Kellners in Lateinamerika ist derzeit angesagtestem Restaurant. Dem Central, untergebracht in einem stattlichen Steinhaus im schicken Miraflores-Viertel. Drinnen begrüßt schlichte Eleganz. Die Restaurantküche liegt hinter Glas, frei für die neugierigen Blicke der rund 50 Gäste, die 2 Monate im Voraus reserviert haben, um hier zu speisen. Für umgerechnet gut 100 Euro oder dem Durchschnittsverdienst eines Peruaners pro Woche. Dafür geht es im Central auf Achterbahnfahrt durch alle Klimazonen. Vom Pazifik in Nebelwälder, vom Amazonas in Hochtäler, vom Grund einer Lagune bis auf einen 4000er in den Anden.
Wir orientieren uns an den Alturas, den verschiedenen Meereshöhen, auf denen wir unsere Produkte zusammensammeln.
Erklärt Virgilio Martinez. Der Chefkoch ist ein zierlicher Typ, Ende 30, mit dunklen, warmen Augen und Röhrenjeans. Der Vater Gourmet, die Mutter Künstlerin. Und Virgilio richtet jeden Teller mit der Pinzette an. Gelernt hat er im renommierten Cordon Bleu in London. Gekocht in Barcelona, Singapur und New York. Aber das war es nicht, was ihn interessierte.
Durch die Speisen lernst du 18 Regionen in Peru kennen und damit immer auch die Menschen. Unsere Kultur. Es ist uns dabei sehr wichtig, mit der lokalen Bevölkerung zusammenzuarbeiten und dabei nicht nur ein einseitiges Geschäft zu machen, sondern so, dass vom Geld, das die Leute hier im Restaurant ausgeben, auch die Zulieferer und Produzenten profitieren. Darin sehe ich auch eine Verantwortung der Köche von heute. Anstoß zu geben, darüber nachzudenken, was wir essen, wie wir essen und wie das die Produktion beeinflusst. Die Menschen, die Tiere, das Ökosystem.
Virgilio ist deswegen selbstständig auf Reisen. Auf Expedition in seinem eigenen Land, dem er den Rücken kehrte in Jahren des Bürgerkrieges und Terrors, in den 1980er und 90er Jahren. Nun entdeckt Virgilio seine Heimat wieder.
Das hier ist eine Variation aus verschiedenen Maissorten, gelbem, violettem und rotem Mais. Ich präsentiere dir dieses Gemüse in verschiedenen Texturen. Knusprig, cremig, faserig bis flüssig. Das hier ein Maisdrink, gemischt mit dem Saft der Bananenpassionsfrucht Tumbo. Trink das am besten ganz am Schluss auf Ex.
3 der 100 offiziell besten Restaurants der Welt sind derzeit in Lima, laut dem Fachblatt Restaurant Magazin. Die Pazifikmetropole gilt als Gourmet-Hauptstadt Südamerikas. Völlig logisch eigentlich, findet derjenige, der zum ersten Markenzeichen für Spitzenküche aus Peru wurde, Gaston Acudio.
Lima war die Hauptstadt des spanischen Vizekönigreichs in Amerika. Hier gab es Geld für rauschende Feste und gutes Essen. Peru ist ein Land, das seit Jahrtausenden von verschiedenen Hochkulturen wie den Inkas geprägt wurde, die Ackerbau- und Zubereitungsmethoden perfektioniert haben. Dazu kamen die Einflüsse verschiedener Einwandererkulturen: Chinesen, Japaner, Spanier, Italiener, Araber. Und daraus ist eine Fusion entstanden, die letzten Endes das ist, was wir sind: peruanisch.
Nur vor 20 Jahren habe das kaum einer wirklich wertgeschätzt, erinnert sich seine Frau und Geschäftspartnerin Astrid Gutsche. Die beiden haben sich in Frankreich kennengelernt, dort studierten beide ihr Metier.
Als ich herkam, konnte ich nicht verstehen, warum die Köche hier kaum landestypische Zutaten verwendet haben. Vorbild war die europäische Küche, das peruanische galt als minderwertig. Quinoa, Papas Andinas, die zig Kartoffelarten der Anden zu essen, ein kulinarischer Schatz der Menschheit, damals undenkbar auf einer Menükarte. Oder gar ein Cuy zu essen. Das Meerschweinchen galt den Inkas schon als eine Delikatesse. Aber vor 20 Jahren war das so, als ob du eine Ratte isst. Da spürte man, wie schwer das Erbe der Kolonialgeschichte auch auf der Küche lastete.
José del Castillo ist Sohn seiner Mutter Isolina, die gut kochen konnte und ihre Hausmannskost irgendwann in einer Kneipe verkauft hat. Sie wurde Kult und inzwischen hat die Familie mehrere Restaurants. Das Isolina ist eine gemütliche Taverne im Trendviertel Barranco. Essen wie früher bei der Oma zu Hause. Messlatte für die Qualität seiner Küche bleibt aber Ceviche.
Es ist ein ganz einfaches Gericht, aber vielen gelingt es doch nicht. Das Wichtigste ist ganz frischer Fisch. Also wirklich ganz frischer Fisch. Du kannst zum Beispiel Seezunge nehmen, filetiert und in kleine Stücke geschnitten. Dazu ein bisschen fein geschnittene scharfe Paprika. Wir hier benutzen Rocotto. Jetzt noch frischen Koriander und feine Zwiebelringe. Dazu Limettensaft, aber frisch gepresst, ganz frisch gepresst. Das macht den Geschmack aus.
Roher Fisch in einer Limetten-Chili-Koriander-Marinade, die Tigermilch heißt. Ein Gedicht. Darauf und zum Verdauen einen Pisco Sour, das peruanische Nationalgetränk aus dem Traubenschnaps Pisco, frischen Limetten, einem halben Eiweiß, auf Eis geschüttet. Das Nachbarland Chile behauptete zwischendurch zwar, ebenfalls Erfinder des Pisco zu sein, Gaston Acudio hat nur ein Schulterzucken dafür übrig.
Für uns ist der Pisco Teil unserer ureigenen Identität. Wir haben Pisco Sour, Chicano, wir trinken Pisco nach einem Essen, stoßen damit mit guten Freunden an. Und manchmal verwenden wir ihn auch zum Kochen. Aber am wichtigsten ist, er ist Teil unseres Lebens. Was für die Deutschen das Bier darstellt, ist für uns der Pisco.
Anne Herberg ist in Lima auf kulinarische Entdeckungstour gegangen. Auch hierzulande gibt es leckere regionale Spezialitäten zu entdecken. In Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel gibt es die Mecklenburger Käsestraße. Das ist keine festgelegte Route, sondern ein Netz kleiner, feiner Hofkäsereien, viele davon zwischen Stralsund und Greifswald. Auf den Höfen dort gibt es zum Beispiel hausgemachten Büffelmozzarella oder Ziegenmilcheis. Natürlich alles zum Probieren. Katja Bülow ist die Käsestraße abgefahren.
Hohe Linden werfen ihre Schatten auf den kleinen, grasbewachsenen Dorfplatz von Röcknitz im äußersten Nordwesten Mecklenburgs. Dahinter steht ein mehr als 3 Jahrhunderte altes, von Rosen und Wildblumen überwuchertes Gutshaus, Sitz der feinen Ziegenkäsemanufaktur von Ute Rohrbeck. Die Rasterlocken zu einem dicken Zopf zusammengebunden, präsentiert die Frau gerade vor einem Dutzend Gäste eine Ladung frisch hergestellter Käseleibe.
Die sehen erst alle ganz jungfräulich, strahlend, beige und wunderschön aus, wie eine kleine Prinzessin. Und dann schmecken sie aber relativ langweilig, weil sie nur frischer Frischkäse sind. Und wenn sie dann 1 oder 2 oder 3 Wochen alt werden, dann kriegen sie aber blaue Punkte und Sprenkel und haben braune Ränder und werden ziemlich hässlich. Aber dann fangen sie überhaupt erst an, lecker zu werden.
Wenn es um Käsegenuss geht, denken viele zuerst an berühmte Sorten aus der Schweiz, Frankreich oder Holland. Dabei werden auch im Nordosten Deutschlands gute Milchprodukte hergestellt, die allerdings nur wenige kennen. Um das zu ändern, machen kleine Betriebe aus Mecklenburg-Vorpommern gemeinsame Sache. Sie haben eine Käsestraße zusammengestellt, auf der Urlauber und Einheimische von einer Käserei zur nächsten reisen, Kosten, Kaufen und Hofatmosphäre schnuppern können. Mancherorts gibt es Ferienangebote für Kinder und Melkkurse für Erwachsene. Auf Gut Röcknitz bietet Ute Rohrbeck regelmäßig Käseseminare an.
Okay, erste Hälfte erst in die Schleuse, dann machen wir die Tür zu, damit uns keine Fliegen verfolgen.
Okay. Das riecht so gut.
Oh, lecker.
Genau, Tür zu. Jetzt müssen wir hier rein, da mache ich Licht an, keine Angst. Wo ist denn hier der Schalter?
Oh, das sieht aber schön aus.
Vom Erhitzen der Rohmilch in einem großen 400-Liter-Kessel über die Veredelung mit Bakterienkulturen und Kälberlab bis hin zur Pflege der fertigen Laibe. Die Gäste in den Seminaren lernen zwischen Kaffeetafel und abendlicher Spezialitätenverkostung, was alles getan werden muss, bevor der fertige Käse auf den Verkaufstresen kommt. Die beiden Freundinnen Christina Rippe und Karin Strelo haben Feuer gefangen und wollen sich künftig selber einmal im Käsen versuchen.
In kleinen Mengen mit 3 Litern werden wir anfangen, mal in unserer eigenen Küche, mal gucken. Ich habe Enkelkinder, genau, die da mit Sicherheit Spaß dran haben. Wir haben schon zusammen gebuttert, also aus Milch Butter gemacht. Das war ein großer Spaß und das wird sicherlich genauso werden.
18 Hofkäsereien laden entlang der Mecklenburger Käsestraße zwischen Schalsee und der Insel Usedom zum Besuch. Etwas abseits der üblichen Tourismusrouten geht es über kleine Landstraßen in winzige Dörfer wie die 100-Seelen-Gemeinde Vietschow, etwa 40 Kilometer südöstlich von Rostock. Steffen Honzera und Claudia Schäfer betreiben hier ihre Schafscheune. Er hat in jungen Jahren Lkw nach Nepal überführt, um sie dort zu verkaufen, und war später weltweit für namhafte Magazine und Zeitungen als Fotograf unterwegs. Sie ist gelernte Bibliothekarin. Irgendwann aber hatten beide das Gefühl, sie würden gerne noch einmal etwas ganz anderes tun, wie so viele der kleinen Käser Mecklenburg-Vorpommerns.
Ganz oft sind es Quereinsteiger, also Leute, die jetzt nicht unbedingt Landwirtschaft studiert haben, sondern die vorher auch ganz andere Sachen gemacht haben, die dann aber so im mittleren Alter nochmal ihr Herz entdecken für auch kleine Wiederkäuer oft.
Warm scheint das Sonnenlicht durch die alte Vietschower Scheune im Mecklenburger Parkland. Eine Gegend, wo in beinahe jedem Dorf ein betagtes Schloss oder Gutshaus steht. Auch die Schafscheune gehörte einst zu einem Rittergut. Sie ist eine der letzten noch erhaltenen Durchfahrtsscheunen der Region. Gut 100 Schafe haben im Winter unter ihrem riesigen Dach Platz. Hier sind Melkstände, die Werkstatt, der Heuboden, die Käserei und auch die Wohnräume der beiden Neubauern. Es ist 9 Uhr morgens. Auf dem Küchentisch stehen Milch und Müsli für das Frühstück bereit. Genau das Richtige nach einem anstrengenden Tagesanfang. Claudia Schäfer lässt sich erschöpft auf einen Stuhl fallen.
Wir haben schon gemolken heute Morgen, die Tiere rausgebracht. Käserei läuft schon einigermaßen. Der Kessel wärmt, da muss ich auch gleich wieder runter.
Der Alltag in dem Kleinstbetrieb ist anstrengend. Feierabend, selten vor 23 Uhr in der Nacht. Trotzdem ist mit dieser Arbeit für die beiden Süddeutschen ein Traum in Erfüllung gegangen, versichert Steffen Honzera.
Was für uns wichtig ist, dass wir wirklich vom Anfang bis zum Ende das Produkt eigentlich alles in einer Hand haben. Es geht nicht um die Quantität, sondern es geht um die Qualität. Und da können wir dran arbeiten, eben unser Produkt immer weiter zu entwickeln, weil wir eben die ganze Kette eigentlich bei uns auf dem Hof haben.
Vom milden Schafgauder, verziert mit einem handgemalten schwarzen Schaf, bis zum Kartenkäse mit urtypischem Raucharoma. Vom blauen Hammel aus Kleinsalitz bis zum Röcknitzer MacProm, der es mit seiner rot geschmierten Naturrinde sogar geschafft hat, in Italien eine Goldmedaille zu bekommen. Wer auf der Käsestraße unterwegs ist, der kann sich durch die ganze kulinarische Vielfalt des Landes naschen. Zwar sind die meisten Käsereien eher im Binnenland beheimatet, aber auch an der Küste gibt es ein paar Adressen, die einen Besuch wert sind. Die Usedomer Inselkäserei von Steffen Schulze ist eine davon.
Das habe ich angefangen mit meiner Jahresarbeit auf der Waldorfschule. Da habe ich dann mit 10 oder 20 Litern immer gearbeitet und verschiedenste Käse damals gemacht. So verrückt, und statt, zu spielen, habe ich Käse gemacht, immer gearbeitet. Also ich spiele jetzt auch nur halt im großen Bottich, so einfach ist es.
Auf einem holprigen Sandweg fahren im 10-Minuten-Takt Autos mit Berliner, Hamburger und auch mit Münchner Kennzeichen zu dem mehr als 100 Jahre alten Vierseithof vor. Es hat sich bei den Urlaubern herumgesprochen, dass es hier nicht nur leckere Raclette-Brötchen, Kaffee und hausgemachten Kuchen gibt, sondern dass man dem Chef durch eine Glasscheibe hindurch sogar beim Käsen zuschauen kann. Rauchschwaden wabern aus dem Ofen, in dem Steffen Schulze schon seit einer Weile versucht, das Feuer für seinen großen, kupfernen Milchkessel in Gang zu bringen. Immer wieder stecken Gäste den Kopf zur Tür hinein und erkundigen sich, wann es endlich losgeht.
Jetzt ist endlich gerade Feuer drunter. Ja, ich schütte jetzt, wenn es gut brennt. Jetzt hat endlich, fängt es an zu brennen, kann ich die Kulturen reinschütten. Aber in einer halben, dreiviertel Stunde erst kommt das Lab dazu. Dann muss die Milch eine Stunde ruhen etwa und dann kann ich sie schneiden mit der Käseharfe.
Der gebürtige Schwarzwälder hat das Handwerk des Käsens von der Pike auf gelernt und ist dafür jahrelang durch die Schweiz gezogen. Hamburger, Schwaben, Schwarzwälder, viele der Käser in Mecklenburg-Vorpommern haben das, was man heute Migrationshintergrund nennt. Aber, so versichert Steffen Schulze, es gibt natürlich auch Einheimische, die sich in den letzten Jahren auf dieses Handwerk spezialisiert haben. Ture Gustavs zum Beispiel, der mit seiner Frau Gabi Fiebig den Hof Zandershagen betreibt und auch ganz in der Nähe geboren ist.
Ja, ich komme aus Stralsund. Ich habe Tierpfleger gelernt im Rostocker Zoo und in Stralsund im Tierpark gearbeitet und bin über Idealismus, Pferde, eine Kuh zur Landwirtschaft gekommen.
Während seine Frau in dem grün überwucherten Bauernhaus für den Hofladen und das eigentliche Käsen zuständig ist, kümmert sich der 49-Jährige ums Allgäuer Braunvieh, eine vom Aussterben bedrohte Rinderrasse. Ihm ist klar, dass sein Hof in der Landwirtschaft eine Sonderrolle spielt.
Naja, wenn man sich entscheidet, so eine kleine Hofkäserei zu machen, muss man einfach Individualist sein. Wir sind alle irgendwelche Exoten, sag ich mal, ne?
Von seinen Kollegen mit agrarwissenschaftlichem Studium und der Verpflichtung, später einmal den elterlichen Betrieb zu übernehmen, fällt ihm auch nach langem Überlegen keiner ein, der einen ähnlichen Weg gegangen ist. Seine Überzeugung?
Sag mal, so als Bauer, das ist eine Lebensform und kein Broterwerb. Also ich habe nicht hier meine Arbeit und da mein Leben und ich verdiene nicht mit der Landwirtschaft mein Geld, um mein Leben zu finanzieren, sondern das ist eins.
Katja Bülow berichtete über Käseherstellung in Mecklenburg-Vorpommern. Superfood, das ist das Zauberwort derzeit bei allen Gesundheitsbewussten. Neben Goji-Beeren oder Chiasamen ist derzeit die Acai-Beere in der westlichen Welt heiß begehrt. Das ist eine etwa 2 Zentimeter große schwarz-grüne Beere. Sie gilt nicht nur als Schlankmacher und Faltenkiller, sondern auch als Geheimwaffe gegen Herzkrankheiten. Geerntet wird diese Superfrucht rund um Belém im Norden Brasiliens, sozusagen der Welthauptstadt des Acai. Verkauft werden die Beeren dann auf dem allnächtlichen Markt in Belém. Übrigens, auch die Brasilianer sind süchtig nach Acai. Bei keinem Gericht darf die Acai-Beere fehlen. Harald Schmid berichtet.
Es ist kurz nach 4 Uhr früh. Hier auf dem kleinen Platz mit dem Kopfsteinpflaster, direkt neben dem alten Fort von Belém, stapeln sich die vollen Bastkörbe. Acai-Früchte, soweit das Auge reicht. Wie jede Nacht sind die ersten Großhändler schon seit 2 Stunden da. Jeder will der Erste sein, wenn neue Ware nach Belém kommt. Und Nivaldo Lobado hat sie. Der 53-Jährige sitzt gespannt hinter seinen Paneiros. So heißen die Körbe. Jeder randvoll mit exakt 14 Kilo Acai. Der Paneiro ist die Einheit, in der auf diesem Markt gehandelt wird.
Die Ware kommt von der Insel Marajó. Morgens wird geerntet. Nachmittags fahren die Boote los, hierher nach Belém. Abends laden wir aus, dann beginnt der Markt und dauert bis morgens. Gegen 8, 9 Uhr früh fahren die Boote mit den leeren Körben zurück. So geht das jeden Tag.
6 Stunden ist Nivaldo Lombardo unterwegs. Marajó ist eine riesige Insel im Amazonasdelta, die größte ganz Brasiliens, so groß wie Hessen und Rheinland-Pfalz zusammen. Straßen gibt es so gut wie keine, dafür ein Gewirr von kleinen Flüsschen durch den Regenwald. Hier im feuchten Klima gedeiht die Acai-Palme am besten. Der Baum kann höher als 25 Meter werden. Seine Früchte erinnern ein wenig an zu groß geratene Heidelbeeren. Ihre Ernte ist mühsam. Nivaldo Lombardo und seine Pflücker machen das noch mit der Hand, indem sie sich am Stamm der Palme nach oben hangeln.
Inzwischen gibt es auch ein mechanisches System, eine Art automatischen Pflückstab. Aber wir benutzen das nicht. Hochsteigen ist immer noch einfacher. Das geht auch viel schneller als mit dem Erntegerät.
Hier im Norden von Brasilien ist Acai ein wichtiger Arbeitsplatzfaktor. Zehntausende verdienen ihr Geld damit. Als Pflanzer, Pflücker, Käufer, Verkäufer, Safthersteller, LKW-Fahrer oder, wie Jorge Liau, nur mit seiner Muskelkraft. Nacht für Nacht buxiert er seinen Holzkarren durch das Gewirr des Marktes. Er arbeitet für die Aufkäufer und bringt die Ware schnell zu den wartenden LKW.
Da brauchst du schon Erfahrung und Muskeln. Ein vollbeladener Karren hat 300 oder 400 Kilo. Seit 28 Jahren bin ich jede Nacht hier. Es gibt ja keine andere Arbeit. Aber vielleicht kann ich heute schon um 6 oder 6:30 weg. Und dann will ich nur noch schlafen.
Hellwach sind dagegen die Kunden. Sie schieben sich zwischen den Trägern mit und ohne Karren durch die Reihen. Preise werden über den Platz gerufen. Es geht zu wie an der Börse, mittags um 12. Es wird in Körben gewühlt, Früchte werden zwischen den Fingern zerrieben oder angebissen. Qualitätskriterien gäbe es viele, sagt Nivaldo Lobado.
Du musst deine Ware genau kennen. Je härter die Früchte sind, desto höher ist ihre Qualität. Das wissen wir, aber die Aufkäufer wissen das auch. Oder die Temperatur. Ist es zu heiß, verändert sich das Acai in Farbe und Geschmack. Und wenn die Früchte nass werden, verderben sie sehr schnell.
Das Acai wird sofort weiterverarbeitet zu einem dickflüssigen, violetten Saft. Wenn er nicht gezuckert wird, ist sein Geschmack nicht besonders ausdrucksvoll und schwer zu definieren. Vielleicht ein wenig erdig oder nussig oder etwas in Richtung Karotte. Wichtigstes Kriterium für die Käufer ist Frische. Darauf achtet auch Nazarenyu Alves, wenn er seine Ware aussucht. Der 46-Jährige hat ein paar Querstraßen weiter seine kleine Fabrika. Hier wird das Acai zunächst auf einem Metallrost noch einmal genauestens begutachtet, die schlechten Früchte aussortiert, die übrigen gewaschen und in einer Art Zentrifuge ausgeschleudert.
Dann läuft das Wasser ab und der Acai-Saft wird auf 80 Grad erhitzt. Danach kommt er in Eiswasser. So werden die Bakterien abgetötet.
Und dann sind im Genuss keine Grenzen mehr gesetzt. Alle Brasilianer seien einfach verrückt nach der Frucht, sagt der umtriebige Händler, der auch ein Restaurant betreibt, ausschließlich mit Acai-Gerichten.
Acai ist eine Frucht, die man mit keiner anderen auf der Welt vergleichen kann. Die Forschung hat herausgefunden, dass sie zu den nahrhaftesten Früchten überhaupt gehört. Was die Wissenschaft aber noch nicht entdeckt hat, ist, warum Acai wie eine Droge wirkt. Wenn ein kleines Kind mit Acai anfängt, dann hört es nie wieder damit auf. Ich kenne alte Menschen, manche davon 90 Jahre alt. Die erinnert sich an keinen Tag ihres ganzen Lebens ohne Acai. Es ist eine Sucht. Man benutzt hier auch dieses Wort. Ich könnte am Tisch sitzen, vor dem besten Fleisch oder dem besten Fisch. Ohne Acai brächte ich keinen Bissen herunter.
Acai ist nie die Hauptspeise, sondern immer Beilage. An einem guten Wochenende verarbeitet Nazarenyu Alves schon mal 2 Tonnen oder mehr.
Die Menschen hier in Pará wählen etwas Proteinhaltiges aus, also Fisch, Fleisch, Garnelen oder Huhn. Dazu kommt eine Kanne Acai-Saft und Maniokmehl, nicht etwa Bohnen oder Reis als Beilage. Man mischt Acai und Maniokmehl in einem Schälchen, dann nimmt man einen Bissen Fisch oder Fleisch und gleich hinterher einen Löffel Acai mit Maniok. Das muss im Mund vermischt werden.
Acai gibt es hier in Berlin außerdem als gesüßten Saft an jeder Straßenecke, als Eis und auch schon konzentriert in Tablettenform. Gut 1 Million Tonnen der Palmfrüchte sind im letzten Jahr auf dem allnächtlichen Markt umgeschlagen worden. Mehr als 99% davon blieb in Brasilien. Nur etwa 6.000 Tonnen wurden exportiert, ein klitzekleiner Teil davon nach Deutschland. Dort kommt das Acai meist getrocknet als Pulver an und muss wieder mit Wasser angerührt werden. Eine gute Entwicklung, meint der Pflanzer Nivaldo Lombardo früh morgens auf dem Markt.
Acai hält sich nicht bis zum nächsten Tag, aber zum Glück gibt es ja jetzt die Exporteure. Sie nehmen alles, was wir sonst nicht loswerden. Das Acai geht dann nach Europa, Asien, Afrika, überall in die Welt.
Harald Schmid war auf dem Acai-Markt in Brasilien. Und das war's auch schon mit Zwischen Hamburg und Haiti zum Thema kulinarische Genüsse. Im Team waren heute Doris Umland und Birgit Meyer. Ich bin Claudia Sarre und wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.